Willkommen zu Frings fragt, eine neue Ausgabe des Podcasts von domradio.de und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Das ZDK versteht sich als die Stimme der organisierten katholischen Gläubigen in Deutschland. Wir bringen uns ein in Politik, Gesellschaft und Kirche. Mein Name ist Marc Frings, ich bin der Generalsekretär des ZDK. Die Welt im Krisenmodus, das ist der Untertitel der aktuellen Staffel, und Krise ist bei unserem heutigen Thema noch eine recht zurückhaltende Zuschreibung. Denn seit dem 28. Februar herrscht Krieg im Nahen und Mittleren Osten wieder einmal. Der Angriffskrieg der USA und Israels gegen Iran wird gerade von einer Waffenruhe unterbrochen. Was hier folgt, ist völlig offen. Mein Gast aber kann uns jetzt helfen, den größeren Kontext zwischen Teheran, Beirut, Tel Aviv und Gaza auszuleuchten. Denn sie hat die Region ausgiebig bereist, auch mischt sie sich kritisch zur deutschen Ostpolitik ein. Mir gegenüber sitzt die Journalistin und Publizistin Charlotte Wiedemann. Herzlich willkommen.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Wiedemann. Sie schreiben und recherchieren zu Menschenrechten, zu Geschlechterfragen, zu Erinnerungskulturen, haben sehr viel Zeit selber im globalen Süden verbracht. Lassen Sie uns bei Iran gleich einsteigen. Wir haben es jetzt gerade mit einer kriegerischen Auseinandersetzung zu tun, aber auch davor galt Iran bereits die Aufmerksamkeit aufgrund gesellschaftlicher Proteste, die jetzt weitestgehend nicht mehr im Fokus stehen, weil es um Krieg geht. Wie schauen Sie auf die Gesellschaft, die jetzt gerade unter diesem Krieg leidet?
Na, ich schaue zunächst einmal mit sehr viel Mitgefühl und Anteilnahme, denn ich denke schon, dass die Mehrheit der Iraner und Iranerinnen ist natürlich der große Verlierer, die Verliererinnen dieses Krieges, egal wie er jetzt weitergeht. Denn ich meine, dieser Mythos von präzisen Schlägen gegen einzelne Regimefiguren ist ja, glaube ich, auch zerbrochen in den letzten Wochen. Es ist sehr viel, abgesehen von 2000 Toten, ist sehr viel Infrastruktur in Iran zerstört worden. Schulen, Brücken, Kraftwerke, Fabriken, bis hin zu einer Synagoge sogar. Und es sind wahrscheinlich Zehntausende Iraner, Iranerinnen sind arbeitslos geworden durch diesen Krieg. Und abgesehen davon, dass sie nicht wissen, wo sie ihre Kinder hingeben sollen, wenn die Schulen zerstört sind. Also all das eigentlich als ganz normaler Schrecken eines Krieges, der nicht jetzt mit geopolitischen, sondern erstmal auch mit menschlichen Kategorien zu fassen ist. Das berührt mich sehr.
Ich habe es bereits angedeutet, im Dezember und Januar gab es wieder einmal Massenproteste, die eine ganz andere Qualität hatten als das, was wir vorher in den Protestbewegungen des Irans erlebt haben. Das ganze Land war aufgewühlt von diesen Protesten. Es war generationenübergreifend, ethnienübergreifend, Stadt und Land gleichermaßen war mobilisiert. Es ging zunächst vor allem um wirtschaftliche Forderungen, aber dann schlug es auch um ein politisches Kapital und die Frage, wie kann sich dieses Land, wie kann sich das Regime wandeln? Von diesen Forderungen hört man jetzt wenig, weil, wie Sie gerade schon beschrieben haben, ganz andere Sorgen im Vordergrund stehen. Aber waren diese Proteste für das Regime nicht noch sogar viel gefährlicher als jetzt die kriegerische Bedrohung?
Ich denke erstmal, das sind zwei sehr unterschiedliche Aspekte. Und ich würde sagen, dass wir schon mit allem, was aus Iran herauskommt oder was wir glauben, was herauskommt, irgendwie vorsichtig sein müssen. Denn mit Kennzeichen der letzten Proteste war, außer dass eine furchtbare Zahl von Menschen getötet wurde, auch, dass sich eine sehr unklare Gemengelage ergeben hat dadurch, dass vermutlich auch der Mossad on the ground, also selber in Teheran mitgemischt hat, also der israelische Geheimdienst. Und ich meine, Israel hat sogar damit geprahlt, man kenne sich in Teheran so gut aus wie in Jerusalem, weil man über Jahre Zugang zu den Teheraner Verkehrskameras gehabt hat. Und dadurch ist natürlich eine Unmenge an auch wiederum Überwachungsdatenmaterial irgendwie zustande gekommen. Man kann sich das alles eigentlich kaum mit normalen menschlichen Kategorien kaum vorstellen. Und durch den Krieg jetzt ist natürlich auch noch mal die Situation in Iran auf eine weiterhin schwer durchschaubare Weise beeinflusst worden, wenn man jetzt auf die Möglichkeiten der Opposition und das Verhältnis der Bevölkerung zum Regime schaut. Ich bin aber etwas gegen die zum Teil sehr, ich nenne es mal gedankenfaule Vorstellung, dass wir in Iran ein einiges Volk gegen ein Regime haben. So ist es nicht. Und die Tatsache, dass es keine organisierte Opposition, also organisiert in dem Sinne, die für eine Art von Transition zur Verfügung stehen würde, für eine neue Führung, in Anführungszeichen, ich benutze das Wort nicht so gerne. Dass es das nicht gibt, hat ja auch damit zu tun, dass es auch eine politisch sehr fragmentierte Gesellschaft ist.
Jetzt waren Sie immer wieder vor Ort, Sie kennen Land und Leute, Sie hatten bestimmt Berührungspunkte auch mit den politischen Entscheidungsträgern vor Ort. Donald Trump spricht von einem Regime-Change, den er angestrebt hat mit dem Krieg, den er Ende Februar angezettelt hat. Wie kann dann aus Ihrer Sicht, wenn Sie das so beschreiben, mit Iran als fragmentierte, als heterogene Gesellschaft, wie kann dann eine neue Führung aussehen? Wie kann ein politisches System der Zukunft aussehen, wenn das Bestehende keinen Bestand mehr hat?
Ich würde gerne als Antwort noch mal ein bisschen genauer da vielleicht darauf eingehen, was ich als Fragmentierung sehe. Denn ich glaube, dann findet man auch einen Teil der Antwort oder warum es so schwer ist, die Antwort zu finden. Also ich denke, es gibt so ganz grob etwa vier Lager oder Strömungen in der iranischen Gesellschaft. Wir haben einmal die Regimeunterstützer, die vielleicht etwa 20% betragen, was eigentlich nicht wenig ist. Also wahrscheinlich ist es mehr, als zum Beispiel unter der Schah-Herrschaft Unterstützung da war. Und die halt aus unserer Sicht oft als fanatisch religiös, finanziell korrumpiert und überhaupt ein bisschen unterbelichtet und zurückgeblieben dargestellt werden. Was oft nicht gesehen wird, ist, dass dieser Teil der Bevölkerung schon einen gewissen Schutz darin findet, dass es diese schiitische religiöse Glocke gibt, in denen man sich irgendwie zu Hause fühlt und verbunden auch mit aller religiösen Märtyrer und Erlöserideologie, die übrigens in Teilen dem Katholizismus schon ein bisschen verwandt ist. Da können wir gerne nochmal drauf kommen. Und die sich aber auch tatsächlich von einem expansiven Westen bedroht sehen. Und also man muss einfach sagen, dass natürlich jetzt die Politik von Trump hat natürlich diese Vorstellung in einer gewissen Weise bestätigt. Also wenn früher gesagt worden ist, Amerika ist der große Satan, dann war das eine Feindideologie. Aber wenn Trump nun gesagt hat, wir wollen Iran zurück in die Steinzeit bomben und die ganze Zivilisation wird vernichtet, erfüllt er genau dieses Klischee so vom großen Satan. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass durchaus dieser Teil der Bevölkerung, wie gesagt, ich würde ihn sonst nur auf ein knappes Viertel schätzen, möglicherweise sogar etwas gewachsen ist. Oder jedenfalls diese Leute müssten noch mehr als zuvor eigentlich eine Art von Angebot bekommen, wenn es einen Übergang geben soll, der nicht ein Bürgerkrieg ist, der nicht in einem Blutbad endet oder darin, dass Leute an Bäumen aufgehängt werden, weil es so viele alte Rechnungen gibt. Und das ist auch eine große Befürchtung von vielen Iranern und Iranerinnen, die ich höre. Dann müsste gerade ja dieser Teil, der das Regime weiterhin bisher unterstützt, aus unterschiedlichen Motiven, ein Angebot bekommen. Wie auch immer, dass sie sagen können, wir werden uns in diesem künftigen Land trotzdem zu Hause fühlen können. Wir werden nicht bedroht sein. Wir werden nicht abgeschlachtet, so etwas.
Und wer kann dieses Angebot formulieren?
Ja, das ist es eben der Punkt. Dafür gibt es bisher eigentlich wirklich niemand, weil wiederum der ganze andere Teil, den man jetzt als oppositionell zum Regime bezeichnen kann, ist wiederum ja auch nicht einheitlich, sondern da würde ich eigentlich auch noch mal drei Lager unterscheiden, nämlich einmal die, die jetzt durchaus auch aus dem Iran heraus eine Intervention, eine kriegerische Intervention begrüßt haben, weil sie einfach glauben, wir schaffen es selber nicht. Wir schaffen es selber nicht, diesen Regime Change irgendwie zu machen. Und und sie sind bereit, diesen hohen Preis eigentlich dann zu bezahlen, auch aus einer gewissen Scham heraus, dass man das selber nicht schafft. Also das ist die eine Strömung, die natürlich auch mit den monarchistischen Kräften jetzt in der Diaspora verwandt ist, die wir öfter auf den Straßen sehen mit den alten Schafern. Und dann gibt es die im Westen vielleicht noch am bekanntesten sind, nämlich Leute, die eine friedliche, säkulare, demokratische Übergang wollen. Zum Teil sind das ja auch frühere reformistische Kräfte, die vor 10 Jahren noch durchaus auch glaubten, es könnte eine Art von Reform innerhalb des Systems geben. Und das Letzte ist sicherlich die kleinsten, aber ich finde sie auch interessant, sind irgendwo eher linke oder in den oppositionellen Gewerkschaften organisierte Kräfte, die eigentlich sowas wie eine neue soziale Revolution wollen, einen richtigen Umsturz gegen Ungleichheit im Land, aber auch eine ungerechte Weltordnung, die man also eher als linke Kräfte bezeichnen könnte und die sich jetzt in den letzten Wochen sowohl gegen den Krieg, gegen Trump wie auch gegen das Regime geäußert haben. Das sind eigentlich Kräfte, die jetzt mir persönlich sozusagen am nächsten stehen, aber natürlich es ist nicht unbedingt so
nicht,
die Mehrheit.
Nicht die Mehrheit hinter sich haben, genau. Ich finde es ganz interessant, wie Sie die zweite von Ihnen benannte Gruppe skizziert haben, die sagen, es braucht möglicherweise jetzt doch den Impuls von außen, damit sich etwas Grundlegendes verändert im Land. Denn rund um die Proteste, die es um den Jahreswechsel gab, gab es auch die Analyse und Analystenstimmen, die sagten, möglicherweise sind die Proteste jetzt genau die Konsequenz der jahrzehntelangen Sanktionspolitik der internationalen Staatengemeinschaft. Also es wurde ein Nexus hergestellt zwischen den Sanktionen, von denen Iran wie kaum ein anderes Land weltweit betroffen war, vielleicht noch mit Nordkorea vergleichbar, was die Zahl von Sanktionen und Druckmittel angeht, und den innergesellschaftlichen Protesten, die gesagt haben, jetzt reicht es hier. Also hätte man hier nicht noch mehr Geduld haben müssen?
Also ich würde sagen, eine Reihe von Aspekten treffen irgendwie gleichzeitig zu. Und ich glaube nicht, dass es so diese eine Erklärung gibt, die dann alle anderen als falsch sozusagen mindern könnte. Ich denke mal, die Sanktionen waren natürlich einerseits ein Impuls von außen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch zur Verarmung der Bevölkerung beigetragen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und von daher sind ja auch die Vorstellungen jetzt auch in der iranischen Diaspora zu den Sanktionen sind irgendwie sehr gemischt, so, ne? Weil es immer welche gibt. Letztendlich wissen Sie, ist immer die Frage, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, also auch ich als Individuum, meine Familie, meine Gruppe, dafür, dass es einen Wechsel irgendwie gibt. Also wie stark leide ich und welchen Preis halte ich für angemessen? Halte ich den Preis des Todes zum Beispiel für angemessen? Halte ich es für angemessen, dass ein Teil meiner Familie stirbt, damit meine Kinder oder Enkel in Freiheit leben können? Das sind ja alles sehr existenzielle Fragen. Und ich glaube, was die Sanktionen angeht, ist es ja auch so, dass manchmal folgt es so einer gewissen Verelendungstheorie, dass man sagt, die Verhältnisse müssen immer erst ganz, 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 ganz schlimm werden, damit dann alle Leute aufstehen und auf die Barrikaden gehen. Aber das, glaube ich, sind Vorstellungen, die man auf so ein großes, sehr großes, geografisch groß und 90 Millionen Bevölkerung Land Iran eigentlich schlechterdings nicht anwenden kann. Von daher, Sie hören schon bei mir auch natürlich eine gewisse Ratlosigkeit heraus. Also ich will gar nicht vortäuschen, dass ich jetzt diese profunden Fragen irgendwie leichthin beantworten könnte.
Lassen Sie uns nochmal auf den globaleren Kontext schauen. Wir sind jetzt in einem unterbrochenen Krieg, der möglicherweise weitergeht. Man weiß es einfach gerade überhaupt nicht. Noch läuft die Waffenruhe. Möglicherweise wird es einen zweiten Anlauf geben, nachdem die erste Verhandlungsrunde in Islamabad gescheitert ist. Aber fest steht doch jetzt schon, Frage an Sie, dass dieser Krieg auch Ausdruck einer größeren Krise ist, einer Krise des Völkerrechts, einer Krise des Multilateralismus. Bezeugen wir hier nicht jetzt gerade auch einen Untergang, ein Ende einer Weltordnung, wie sie auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges errichtet worden ist?
Naja, also der Untergang der alten Ordnung und die Krise des Völkerrechts, beides deutet sich ja auch schon etwas länger an. Also ich habe jetzt kürzlich geschrieben, dass ich eigentlich diesen Krieg um und gegen Iran als so einen Acht-Weltkrieg neuen Typs ansehe. Einmal wegen dieser gravierenden sozialen Auswirkungen, die ja auf die indonesischen Märkte und in die indischen Suppenküchen und überall hingegangen sind. Und zum anderen aber auch, weil es ein gewissermaßen entfesselter Krieg ist, wo Zivilbevölkerungen direkt zu militärischen Zielen werden. Also und wo es nicht mehr die sogenannten Kollateralschäden, früher fand man den Ausdruck mal zynisch, aber jetzt wäre es schon fast das Bessere, wo es nicht mehr diese Kollateralschäden sind, sondern wo direkt Bevölkerungen getroffen werden. Wir sehen das jetzt im südlichen Libanon, wo es die sogenannten israelischen Evakuierungsaufforderungen gibt. Also ich meine, wie kann man irgendwie die Bevölkerung eines anderen Landes auffordern, sich jetzt zu evakuieren und wohin? Und dann die Brücken sprengen, damit sie nicht zurückkommen und die Dörfer mit allem Hab und Gut darin werden irgendwie niedergewalzt, die Häuser. Also das sind eigentlich sehr schreckliche Szenen und ich glaube, man muss leider sagen, dass manches, was in Gaza passiert ist, in dem Gaza-Krieg nach dem 7. Oktober 2023, hat sich schon auch als so eine Art Menetekel erwiesen. Es war kein schrecklicher Einzelfall aus ganz besonderen Umständen heraus und aus einer konkreten Traumatisierung jüdischer Israelis heraus, sondern es hat sich etwas erwiesen, was von immer mehr Seiten eigentlich relativ kalt angewandt wird. Bis hin dazu, ich glaube, jetzt hatten wir gerade in Nigeria, wo auch im Kampf der nigerianischen Armee gegen islamistische Terroristen einfach ein ganzer Dorfmarkt ausgelöscht wurde. Und dann man sagte, ups, das war ein Fehler. Genauso wie es ein Fehler war, dass die gleich am ersten Kriegstag die Mädchenschule in Iran getroffen wurde, weil man offenkundig die militärische Zielplanung seit ein paar Jahren nicht mehr abgedatet hatte und dachte, das ist was Militärisches. Aber es waren 150 Mädchen, die gestorben sind. Also das hat alles ja schon Dimensionen erreicht, wo es mich auch fast schon kurzatmig macht, darüber zu sprechen, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir schauen dazu, wir im Sinne von die Europäer und Europäerinnen und auch die deutsche Regierung, die es nicht mal geschafft hat, diesen jüngsten Krieg jetzt als völkerrechtswidrig irgendwie zu bezeichnen. Und von daher vielleicht, ich meine, selbst so eine verbale Kritik kann ja vielleicht ein kleines bisschen zu einer Mäßigung beitragen. Aber was Sie sagten, also der Umbruch der Weltordnung zeigt sich jetzt schon auch darin, dass schweigende Europa und dann kommt Pakistan als ein Ort, wo Friedensverhandlungen stattfinden. China hat offensichtlich entscheidenden Einfluss oder jedenfalls großen Einfluss auch auf Iran ausgeübt, in Verhandlungen einzuwilligen. Also wir sehen hier irgendwie neue Konstellationen, in denen in Anführungszeichen wir sind nicht irgendeine Art von Friedensmacht oder von Ordnungsmacht, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern wir sind irgendwie fassungslose Zuschauer.
Und der einzige Gewinner, der einem spontan einfällt, ist eigentlich Russland, weil es Moskau in den letzten Wochen gelungen ist, aufgrund der temporären Aussetzung der Sanktionen das Öl zu verkaufen, das sich bereits auf dem Wasser befand, als der Krieg ausbrach. Also man sieht, dass es hier eine Umkehr der Wirklichkeit gab, wer ist Freund, wer ist Feind. Und Moskau war plötzlich in die Lage versetzt, sich als vertragstreuer Partner zu präsentieren. Also auch dies sicherlich eine ganz zynische Fußnote der letzten Wochen.
Auf jeden Fall.
Sie haben bereits Beirut und Israel erwähnt. Ich will noch mal einmal kurz bei Iran bleiben. Ich bin bei Ihnen. Das ist jetzt nicht der eine Moment, in dem auf einmal die Geschichte neu geschrieben wird. Das hat sich über Jahre abgezeichnet. Aber selbst wenn man sich die Entwicklungen in Iran anschaut, merkt man ja, dass jetzt eine 10-jährige Krise in ein neues Kapitel überführt wird. Denn das JCPOA, also das Iran-Atomabkommen, das damals unter Barack Obama noch verhandelt wurde, wurde ja unter Trump 1 bereits ausgesetzt, mutmaßlich vor allem, vermutlich weil Trump nicht damit einverstanden war, dass sein Vorgänger es unterzeichnet hat. Aber letztlich war das ja auch der Startschuss für Iran, sich nicht mehr an die Verträge gebunden zu fühlen. Man hat sich losgelöst davon. Und das war im Grunde genommen ja auch einer der Startschüsse. Und jetzt haben wir eben genau die Situation, die Sie beschrieben haben. Auf einmal ist Islamabad ein Ort, wo Verhandlungen stattfinden. Wir sehen, dass die Straße von Hormuz gesperrt ist. Also wir sehen, dass im Grunde genommen Machtpolitik ganz neu ausbuchstabiert wird, aber völkerrechtliche Vereinbarungen, überhaupt Verträge, nicht mehr das Papier wert sind, auf denen sie geschrieben stehen.
Ja, und es geht ja auch sogar noch ein bisschen weiter, weil ich denke mal, dass auch in den letzten Wochen ja der Diplomatie an sich irgendwie großer Schaden zugefügt worden ist. Also wir sind ja im Augenblick in so einem Wechselbad. Auf der einen Seite konnte man jetzt sagen, die Tatsache, dass überhaupt sich Iran und USA in Islamabad getroffen haben, und zwar so hochrangig, Vizepräsident auf US-Seite und Parlamentspräsident auf iranischer Seite, ist ja eigentlich etwas, was es, wenn ich recht informiert bin, seit der Revolution von 1979 nicht gegeben hat. Und auch zur Zeit jetzt, Sie erwähnten, dass als der internationale Nuklearvertrag zum iranischen Atomprogramm unterzeichnet worden ist, war man auf Außenministerebene. Natürlich hat Obama das irgendwie dafür grünes Licht gegeben, aber es gab keinen Vizepräsidenten, der im Iran da die Hand gegeben hätte. Also von daher gibt es auf der einen Seite das, wo man jetzt sagen kann, naja, wenn die da mit einer 100-köpfigen Delegation von US-Seite und einer 70-köpfigen Delegation von iranischer Seite dahin kommen, zeigt es ja auch, dass Diplomatie vielleicht doch noch irgendwas vermag. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Tatsache, dass der Krieg mitten in Verhandlungen begonnen hat. Der omanische Außenminister, Oman hat ja immer so eine Art Vermittlerrolle, oft wegen guter Beziehungen zu Iran, sowohl wie zu den USA, hat der omanische Außenminister gesagt, also wir waren mitten in Verhandlungen, die eigentlich auf erfolgreichem Wege waren, über das iranische Nuklearprogramm, und dann wurde bombardiert.
Und das sagte er noch unmittelbar zu Kriegsbeginn.
Natürlich hat es nach Kriegsbeginn nochmal unterstrichen. Das heißt also, wir erleben auf der einen Seite so ein Zerbomben so der Diplomatie eigentlich, was natürlich mit einem Vertrauensverlust großen Ausmaßes einhergeht. Also wer auch von Ländern des globalen Südens oder globalen Ostens, also wer vertraut noch Verhandlungen mit dem Westen, wenn es sein kann, dass mittendrin gebombt wird? Und auf der anderen Seite dann jetzt doch auch mit neuer Hoffnung und gewisser Bereitschaft es zu diesen sogenannten Islamabad-Talks gekommen ist. Und viele Pakistani auch, glaube ich, irgendwie sehr stolz waren, dass sowas in ihrer Hauptstadt stattfindet. Das sind schon alles, wie Sie sagten, auch Zeichen einer Weltordnung im Umbruch, wo es niemanden gibt, der bisher tatsächlich neue Strukturen schaffen würde, sondern alles so einen Eindruck des Entfesselten macht. Aber was mich eben am meisten besorgt, ist tatsächlich das Entfesselte gegen die Zivilbevölkerungen auf allen Seiten.
Und glauben Sie, dass der Westen, wenn man überhaupt von dem Westen jetzt in diesem konkreten Kontext sprechen kann, überhaupt noch eine Alternative hat zum Militärischen? Denn wie Sie selber sagen, die Diplomatie ist angeschlagen. Wir haben nicht nur eine Entfesselung der Gewalt, sondern auch eine Entfesselung der Vokabeln, finde ich, mit der im Moment rhetorisch dieser Krieg geführt wird. Also kommt man jetzt überhaupt noch aus dieser Lawine raus? Denn auch in Deutschland, auch in Brüssel tut man sich ja sehr schwer damit, die richtigen Zuschreibungen zu finden, weil man natürlich ein Riesenproblem hat mit einem ganz und gar nicht demokratischen Regime in Teheran.
Ja gut, trotzdem würde ich sagen, also Europa ist jetzt nicht so hilflos, sondern wir müssen ja schon sehen, dass es irgendwie Netanyahu war, der israelische Premierminister, der Trump in diesen Krieg sozusagen hineingequatscht hat, wenn ich die Berichte richtig verfolge. Und wir könnten natürlich, die europäischen Regierungen könnten natürlich viel mehr tun. Wir sind immerhin der zweitwichtigste Partner nach den USA für Israel. Wir könnten natürlich schon viel mehr tun, um zumindest zu sagen, das geht so nicht. Ich meine, ein Land, was jetzt, ich spreche von Israel, jetzt gerade noch die Todesstrafe für Palästinenser einführt, also eine rassistisch konnotierte Art von Todesstrafe, was sozusagen doppelt schrecklich eigentlich ist, da könnten wir zumindest sagen, dass mal dieses EU-Assoziationsabkommen, was ja auf einer Verwandtschaftlichkeit in Bezug auf Menschenrechte eigentlich beruht zwischen Europa und Israel, nicht wahr? Dass man das mal aussetzt. Also es könnte schon einiges getan werden, um insgesamt die Kriegsgefahr, was heißt Kriegsgefahr, also insgesamt die Eskalation des Kriegerischen im Nahen Osten einzudämmen.
Das Assoziierungsabkommen ist ein besonderes Instrument, das die Europäische Union Nicht-EU-Mitgliedstaaten anbietet für besondere enge
Privilegien,
Beziehungen.
Handelsprivilegien,
genau,
ja.
Hat leichteren Marktzugang, das gilt für Israel weiterhin.
Das ist eigentlich sozusagen eine Art Belohnung oder Unterstreichen dessen, wie nah man sich ist.
Ja. Genau, und das ist ein Instrument, das die EU diversen Nachbarstaaten angeboten hat. Lassen Sie uns einen Moment gerne bei Israel bleiben. Können Sie denn nachvollziehen, dass Israel hier selber in einem massiven Dilemma steht? Einerseits, wie Sie es beschreiben, gemeinsame Werte mit der EU einerseits und andererseits nicht nur das Gefühl, sondern auch die Belege von diversen Staaten der Region bedroht zu sein?
Nun ja, aber wenn wir da gerade nochmal beim Thema Iran bleiben, also Netanyahu spricht ja seit mehreren Jahrzehnten davon, wie Iran Israel bedroht. Und zuletzt war es so, dass nicht mal die US-Geheimdienste eine konkrete Bedrohung durch eine Reife des Nuklearprogramms für Israel feststellen konnten. Und von daher ja auch eigentlich dieses Geheimdienst-Establishment diesem Kriegszug von Trump widersprochen hat. Also von daher, ich denke mal, dass diese ganzen Bedrohungsszenarien dienen irgendwo auch dazu, diese wiederum auch sehr gespaltene israelische Gesellschaft zusammenzuhalten. Also ich habe jetzt gerade vorgestern gelesen in einem Text von Gideon Levy, das ist ein immens couragierter, etwas älterer israelischer Journalist, der schreibt, Israel braucht den Krieg. Und damit meint er, dass eigentlich immer dann, wenn ein neuer Krieg begonnen wird, und das ist ja eigentlich andauernd, neuerdings sind, wie jetzt beim Irankrieg, waren 93% der Israelis in Umfragen dafür. Also sie stehen sozusagen ohne Widerspruch zusammen, obwohl ja die Hälfte von ihnen eigentlich Netanyahu ablehnt oder sogar hasst. Das ist das Bemerkenswerte, dass im Augenblick des Krieges dann das alles verstummt. Und deshalb, natürlich, man muss das nur eins und eins zusammenzählen, dass natürlich diese Art von Kriegsführung eine ganz starke innenpolitische Komponente und eine Machterhaltungskomponente für Netanyahu hat. Aber wenn man sich das überlegt, also wie viele Tausende von Menschen werden ins Unglück oder sogar in den Tod gestürzt deswegen, nicht wahr? Also dieser neue Machismo, den wir ja auch haben, sowohl bei Netanyahu wie auch bei Trump, das verschlägt einem ja auch den Atem.
Sie schauen immer ja auch auf die gesellschaftliche Ebene. Wie ist das aus Ihrer Sicht für die israelische Gesellschaft zu verkraften, zu verarbeiten, dass wir eine humanitäre Komplettkatastrophe in Gaza haben, dass die Sicherheitslage im Westjordanland weiter deterioriert, dass wir jetzt eine Lage im Libanon haben, die auch schwer in Worte zu fassen ist, mit bislang etwa 1 Million Binnenflüchtlinge, dass wir nicht wissen, wie es in Iran weitergeht?
Also ich schaue eigentlich ganz gerne auf so Umfragedaten, die schon, glaube ich, in Israel ziemlich zuverlässig sind, wenn sie von angesehenen Instituten durchgeführt werden. Und da zeigt sich, dass eben doch auch, glaube ich, wieder 85% eigentlich sagen, die Armee hat alles richtig gemacht in Gaza. Auch die Leute, die jetzt, der Teil der Bevölkerung, der gegen Netanyahu ist, vertraut weiterhin der Armee und sieht keine Verbrechen der Armee. Und dieses Gefühl, ich meine, man muss ja einfach sehen, dass natürlich die israelische Gesellschaft ist insgesamt rechter geworden, in dem Sinne, dass das, was früher eine Rechtsaußenposition war, jetzt in die Mitte gerückt ist, es für berechtigt hält, vieles für berechtigt hält, was dem Völkerrecht widerspricht. Also es geht ja bis zu so einem Extrem, dass Minister Smotrich, einer von den Rechtsaußenministern, gesagt hat, das Völkerrecht gilt für Juden nicht, denn wir sind das auserwählte Volk. Da fällt einem nicht mehr zu viel ein. Das sind natürlich irgendwie schon, ich würde schon sagen, eigentlich faschistische Positionen. Aber sicherlich aus guten Gründen sollten wir Deutschen zurückhaltend damit sein, diese Dinge so zu bewerten. Aber von der israelischen Opposition und von den israelischen Menschenrechtsgruppen wird das schon sehr klar benannt.
Sie selber plädieren sehr lautstark immer wieder auch für eine neue, eine offene demokratische Debatte über Deutschlands Verhältnis zu Israel. Versuchen Sie das mal für uns herunterzubrechen. Was heißt das konkret? Welche Themen, welche Debatten müssen dafür auf den Tisch gelegt werden?
Also ich bin ja, wenn ich das vorwegschicken darf, sehr stark eigentlich in dieser deutschen Erinnerungskultur in Bezug auf den Nationalsozialismus verankert und gehöre sozusagen zu der Minderheit einer Generation, die das alles mal durchgesetzt hat, als es noch nicht staatlich genehm war. Und aber lange Zeit hat eigentlich dafür Israel keine besonders große Rolle gespielt, weil man sich eben halt auf die Gesamtzahl der Opfer des Nationalsozialismus und auch auf die Gesamtcharakteristika sozusagen der Opfergruppen bezogen hat. Und das ist aber im Laufe der Zeit verloren gegangen, unter anderem deshalb, weil es in einer gewissen Weise bequem war zu sagen, naja, wir haben schlimm mit dem Holocaust, aber jetzt haben wir irgendwie Israel, wir stehen an der Seite Israels und dann hat das Ganze so eine Art Happy Ending fast, nicht wahr? Und ich plädiere eben schon seit geraumer Zeit dafür, dass historische Verantwortung, die ich absolut weiter einfordere und historische Verpflichtung, muss sich auch an das Völkerrecht halten. Und es kann nicht sein, dass wir sagen, wir stehen an der Seite Israels, wenn Israel Völkerrechtsverbrechen begeht, wie in Gaza, und sagen, und das ergibt sich eben für uns als Lehrer aus der Vergangenheit. Das ist ganz, ganz schief. Das ist ganz, ganz schief. Und dagegen wende ich mich.
Sie haben selber, Sie beschreiben es gerade auch, eben den Holocaust da immer wieder als Dreh- und Angelpunkt Ihres eigenen Wirkens beschrieben. Das ist letztlich ein Dilemma, das, glaube ich, viele Akteure im öffentlichen Raum in Deutschland durchaus teilen. Natürlich gibt es diese singuläre deutsche historische Verantwortung für Israel aus den Schrecken der Shoah heraus. Oftmals versucht man das dann im Grunde genommen einerseits, andererseits Argumente zusammenzuführen. Ich musste daran denken, dass auch die großen Kirchen gemeinsam, als sie ihren Rüstungsexportbericht im vergangenen Herbst vorgestellt haben, auch auf Israels Recht auf Selbstverteidigung rekurriert haben, betont haben, wie wichtig es ist, dass Israel genau dieses Recht hat. Aber zugleich wurde eben auch daran erinnert, dass Israel das humanitäre Völkerrecht einzuhalten hat. Das Ergebnis dieses einerseits, andererseits war dann, dass man die Aufhebung des Lieferstopps von Militärexporten als verfrüht kritisiert hat. Trotzdem merken wir eben, wir kommen aus manchen Debatten hier überhaupt gar nicht raus, weil eben am Ende eben die Argumente eben ungeklärt nebeneinander liegen bleiben.
Ja, aber ich würde da etwas weitergehen. Ich würde eigentlich sagen, wir haben uns auch schon, was was Gaza angeht und die Fortsetzung von Lieferung von Rüstungsgütern an Israel in dieser Zeit, haben wir uns irgendwie mitschuldig gemacht. Wir haben uns mitschuldig gemacht an dem, was da passiert. Und mein Verständnis von historischer Verantwortung schließt auch die Palästinenser ein. Denn gerade wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, zur Gründung des Staates Israel in dieser Form kam es vor allem auch, nicht allein, aber vor allem auch wegen des Holocaust, dann müssen wir auch irgendwie sehen, dass natürlich die Palästinenser und Palästinenserinnen, die damals vertrieben wurden und bis heute irgendwie staatenlos und Flüchtlinge sind, dass sie sozusagen die zweiten Opfer eigentlich auch des europäischen Antisemitismus waren. Sicherlich jetzt in einer geringeren Weise als natürlich Juden und Jüdinnen, aber dass das doch irgendwie zusammenhängt, ich glaube, das verstehen heute auch sehr viele Leute, gerade in der jüngeren Generation. Und wenn man schaut, wie die Umfragen auch ausgesehen haben in Deutschland jetzt während des Gazakriegs, ne, wo erstaunlich viele Menschen, ich glaube 60%, fanden es sogar richtig, das als einen Völkermord zu bezeichnen, während irgendwie Politik und führende Medien sofort den Zeigefinger heben und sagen, das ist aber antisemitisch, böse, böse, böse. Dann denke ich, wir haben ein Demokratiedefizit in dieser ganzen Frage. Wir haben eine gewisse Politik jetzt der, ja, ich nenne es mal politische Eliten, also Parteiführungen, Bundestagsmehrheit und so weiter, die aber von großen Teilen der Bevölkerung nicht geteilt wird. Und das gar nicht zu adressieren, also nicht einmal im Bundestag eine offene und auch sozusagen fraktionsübergreifend freigegebene Debatte zu machen, wie wollen wir uns denn als Deutschland zu einem Israel verhalten, das sozusagen leider Gottes immer stärker so nach rechts geht. Was können wir denn eigentlich tun? Was wäre richtig? Ich glaube, das wäre so ein Befreiungsschlag. Befreiungsschlag, nein, das lassen wir mal weg, diesen militärischen Ausdruck. Also das wäre aber wirklich ein ganz wichtiger Schritt, um einmal zu einem ehrlicheren Diskurs auch innerhalb von Deutschland zu kommen und rauszutreten aus dieser Heuchelei, also so viele auch jüngere Leute und auch Leute mit einem migrantischen Hintergrund, die eben zur Tatzeit, NS-Zeit, deren Familien nicht hier waren, empfinden so vieles an dieser von oben kommenden Erinnerungskultur als eine Heuchelei. Und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr traurig und sehr bitter und das müssen wir ändern.
Sie haben selber dazu ein fabelhaftes und sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, Den Schmerz der anderen begreifen, Holocaust und Weltgedächtnis, wo Sie genau das beschreiben, indem Sie, ich kann das jetzt nur wirklich sehr kurz wiedergeben, für einen empathischen Blick auf Leid und Erinnerung plädieren, eben frei von Hierarchien, indem Sie eben sagen, es gilt erstmal das Leid der anderen auch kollektiv zu betrachten. Sie gehen dadurch die Jahrhunderte, schauen auf verschiedene Krisen der Menschheit, die immer wieder mit sehr viel Gewalt einhergegangen sind. Das Buch ist erschienen vor dem 7. Oktober. Würden Sie im Fall einer Neuauflage ein neues Kapitel hinzufügen müssen? Müssten Sie anderes revidieren, wenn Sie auf dieses Buch zurückblicken und auf das, was seit dem 7. Oktober in Israel, aber auch in Gaza passiert ist?
Nun ja, ich meine, hinzufügen müssen würde ich jetzt in dem Sinne nicht sagen, denn auch das, was ich eben sagte, dass man Palästinenser einschließen sollte in die deutsche Erinnerungskultur, das habe ich da alles schon geschrieben. Und es war interessanterweise jetzt auch vor dem 7. Oktober etwas, wo ich am meisten Widerspruch erfahren habe. Eigentlich ist das Buch eigentlich ein Plädoyer zu sagen, wir können auf die deutschen Kolonialverbrechen, also Stichwort Genozid an Herero und Nama und so weiter, können wir blicken und wir können mit den Opfern irgendwie von damals leiden und so weiter, ohne den Holocaust in irgendeiner Weise so zu relativieren. Eigentlich ist das Buch eine Einladung, sozusagen die Dinge mehr zusammenzudenken. Aber sicherlich fällt es, glaube ich, vielen Deutschen besonders schwer, zumindest in dem tonangebenden Diskurs, überhaupt den Schmerz der Palästinenser und Palästinenserinnen zu begreifen. Also diesen Schritt zu machen, heraus aus diesem Denkmodell, das sich so eingeschliffen hat, dass wenn wir eben an der Seite Israels stehen, dann ist es sozusagen nicht so schlimm gewesen mit dem Holocaust, nicht wahr? Mhm. Also den Schritt daraus zu machen und zu sagen, schau mal, das sind irgendwie andere Opfer und was tun wir eigentlich für die und haben wir da nicht auch Verantwortung? Mhm.
Und wäre das sozusagen Ihre Kernbotschaft, müssten Sie, wie Sie es vorhin beschrieben haben, im Bundestag eine solche Rede halten, um das Verhältnis neu zu bestimmen?
Um Himmels Willen möchte ich das nicht tun. Ich hatte zwischendurch mal überlegt, ob ich ein Buch schreibe mit dem Titel Palästina erklärt für Deutsche, weil das eigentlich sehr vieles, was ich jetzt in den vergangenen 2 Jahren geschrieben habe und ich halte hier auch sehr viele Vorträge, ist eigentlich immer wieder, dass ich versuche, das zu erklären im Hinblick auf eine spezielle deutsche Psychodynamik, die da am Werk ist. Und was ich im Augenblick mache, ist, dass ich, wir haben ja diese Diskussion über Zionismus, dass ich das mal vergleiche mit dem, was in den USA passiert. Und dann sieht man, USA ist ja immerhin das Land, wo jetzt neben Israel der andere Hauptteil sozusagen des weltweiten Judentums, also der Juden und Jüdinnen, lebt. Und was ganz wesentlich, glaube ich, ist für das, wie das irgendwie weitergeht. Und dann sieht man, wie völlig abgetrennt der Diskurs in Deutschland von dem US-Diskurs ist, wo gerade sehr viel auch veröffentlicht wird von großen Medien über die Zerwürfnisse innerhalb der jüdischen Gemeinden, über die Zukunft des Zionismus und Fragen, die man hier gar nicht aufnehmen mag, weil das alles schon so toxisch ist.
Sie haben vorhin gesagt, das ist im Grunde eine Art politische Elite, die auch diskursbestimmt ist. Wenn man das nochmal verknüpft mit der Frage, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Schmerz sichtbar wird, dass Empathie vergeben wird, wen sehen Sie da ganz konkret in der Verantwortung? Sind es die politischen Entscheidungsträger, sind es die Medien, sind es Bildungseinrichtungen? Wer ist eigentlich dafür zuständig, damit Diskurse anders verlaufen können und dann in die Richtung gehen, wie Sie sie gerade beschreiben?
Ja, ich bin mit dem Begriff politische Elite ein bisschen vorsichtig. Also wenn ich das sage, dann habe ich immer gleichzeitig auch so einen inneren Widerspruch dabei, weil das natürlich auch so ein Begriff ist, so, der so rechtspopulistisch irgendwie besetzt ist. Wir haben natürlich schon in Teilen einen sehr vielfältigen demokratischen Diskurs. Aber auf der anderen Seite kommen sehr viele Stimmen eigentlich so gut wie gar nicht vor. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Ich erwähnte eben schon, dass ja jetzt in Israel diese sozusagen rassistisch konnotierte Todesstrafe eingeführt wird bei Vergehen, die nur Palästinenser begehen können.
Palästinenser im Westjordanland, das ist vielleicht noch zum Kontext.
Genau, ja, im Westjordanland, ja. Und dann gab es dagegen Proteste jetzt in den letzten Tagen in Berlin, wo sozusagen so Todesstrafen, Hinrichtungsszene nachgespielt worden, was eigentlich so ein uraltes Mittel so von, was weiß ich, Amnesty und anderen, die immer irgendwie gegen Todesstrafen im Land X oder Y demonstriert haben, in dem Hinrichtungsszenen, nicht wahr, irgendwie gespielt wurden. Natürlich, um das Publikum auf der Straße ein bisschen zu schocken und aufmerksam zu machen, was ist denn da? Und das ist jetzt in Berlin verboten worden. Es ist jetzt verboten worden, Hinrichtungsszenen auf Kundgebungen zu machen. Nicht wahr? Also das heißt, Deutschland verwendet mehr Kraft darauf, Hinrichtungsszenen zu verbieten, anstatt irgendwie zu sagen, was ist denn mit der Todesstrafe in Israel? Was halten wir denn davon? So, wie stehen wir denn dazu? Und auch da sind die Gewichte wieder ganz, ganz verschoben. Wenn Sie sagen, was sind die Stimmen, die den Diskurs irgendwie aufbrechen können, muss man leider sagen, dass sehr oft diese Stimmen heute kriminalisiert werden.
Ja, und gleichzeitig erleben wir auch, das ZDK ist ja auch im interreligiösen Dialog sehr aktiv, dass sowohl Jüdinnen und Juden als auch Musliminnen und Muslime sagen, sie sind in verschiedenen Kontexten herausgefordert und verunsichert, durchaus auch verängstigt, eigene Positionen zu artikulieren, sich selbst einer Religion zugehörig zu identifizieren. Auch auf dieser Ebene, der ganze Kontext interreligiöser Dialog wurde seit dem 7. Oktober 2023 massiv herausgefordert. Das heißt, wir haben es ja auch de facto mit zunehmendem Antisemitismus in Deutschland zu tun, aber eben auch mit mehr Muslimfeindlichkeit. Wie kann das in dem Kontext auch angegangen werden?
Ich würde gerne nochmal auf die Debatten in den USA zurückkommen, weil die einem irgendwie helfen, die Dinge vielleicht auch anders zu verstehen. Also wo von vielen Juden und Jüdinnen relativ klar gesagt wird, dass das, was in Gaza passiert ist und diese Auslöschung sozusagen der Gesellschaft dort, was ja nicht heißt, dass alle tot sind, aber dass die Gesellschaft als solche in Trümmern liegt, sei ein Skalpell gewesen, der in das Herz des Judentums geschnitten hat. Und also die Frage, wie Juden und Jüdinnen damit eigentlich irgendwie fertig werden, ist ja auch etwas, was in Deutschland kaum irgendwie besprochen werden kann, weil das irgendwie immer abgeschirmt wird dadurch, dass so ein Begriff von wir schützen jüdisches Leben vorherrscht in Bundestagsresolutionen und auch in der Praxis vieler Projekte, wo es eigentlich keine Diversität des Judentums selber irgendwie gibt, sondern wo es dann das ist, was vom Zentralrat verkörpert wird und was ganz eng an der Seite Israels steht. Und ich glaube offen gestanden, dass der Kampf gegen Antisemitismus, glaube ich, auch so lange scheitern wird, wie die Mehrheitsgesellschaft, also die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft, nicht irgendwie wirklich klar macht, dass wir eben Israel und Juden und Jüdinnen nicht gleichsetzen. Aber wenn auf jeder Kundgebung gegen Antisemitismus Israel-Fahnen geschwungen werden, wie soll das dann gehen? Und ich glaube wirklich, wir müssen aus diesem Teufelskreis irgendwie herauskommen, dass auf der einen Seite immer gesagt wird, du darfst Israel und Judentum nicht gleichsetzen, und dass es aber permanent gerade von denen gemacht wird, die jetzt sozusagen an verantwortlicher Stelle irgendwie gegen Antisemitismus sprechen. Das halte ich für ein ganz großes Problem.
Ich finde, was Sie beschreiben, spiegelt auch nochmal die, ich sage jetzt mal analytisch, Entfremdung zwischen der Lage vor Ort, der Gewalt, der Verrohung, den demografischen Veränderungen sowohl in Israel als auch in den palästinensischen Gebieten und dem, was in Deutschland passiert, an Diskursivität, an der Frage, wie viel Begegnung ist noch möglich. Gerade hier, wir zeichnen in Berlin auf, in Berlin lebt eine sehr große jüdische Gruppe, aber auch sehr, sehr viele Palästinenserinnen und Palästinenser. Ich glaube, es ist sogar die Stadt mit der größten palästinensischen Bevölkerung außerhalb des Nahen Ostens.
Und aber auch sehr viele Israelis, also die Israelis sind weitaus mehr als die ursprüngliche jüdische Gemeinde.
Genau. Nicht, und zwar Israelis, die durchaus auch aus Protest.
Aus verschiedensten Gründen natürlich. Teils aus ökonomischen Gründen, aus politischen Gründen, wegen der Möglichkeiten, irgendwie Kunst zu machen in Berlin, die es vor einiger Zeit ja noch irgendwie gab.
Ja, und jetzt sehen wir aber, dass hier wenig Brücken gebaut worden sind, sondern wir haben auf verschiedener Seite auch verschiedene Formen von Radikalität erlebt, aber es wurde nicht der Versuch unternommen, Berlin als Biotop zu nutzen. So war mein Eindruck zumindest. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, absolut. Also es ist ja eher so, ich hatte erwähnt, ich mache viele Vorträge in verschiedenen Städten, in der Regel außerhalb von Berlin. Und dann schaut man mich immer ganz mitleidig an, weil man kennt die ganzen Bilder von dieser Polizeigewalt gegen Demonstrationen, die es in vielen anderen Städten so nicht gibt, nicht wahr? Und sagt immer, meine Güte, was ist denn da bei euch los? Also tatsächlich hat es sich eher die Tatsache, dass wir eigentlich so viele Menschen hier haben, die direkt betroffen sind auf beiden Seiten, hat sich überhaupt nicht irgendwie in konstruktiver Weise niedergeschlagen, sondern im Gegenteil, es hat sich noch in forcierter Feindseligkeit auch von Seiten der offiziellen Politik und des polizeilichen Vorgehens niedergeschlagen. Und ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll. Also vieles hat mich extrem bestürzt. Ich traue mich selber jetzt in meinem Alter kaum noch auf solche Demonstrationen zu gehen, weil die Polizeigewalt und auch gerade auch Gewalt gegen Frauen, die ist so groß geworden. Ich meine jetzt polizeiliche Gewalt gegen Frauen, ich meine nicht irgendwelche Islamisten, nicht wahr? Ich würde mir wirklich wünschen, dass dagegen viel mehr Menschen laut werden. Also ich weiß noch, wie wir, früher haben sich alle Leute immer dieses Niemöller-Gedicht, nicht wahr? Also wenn sie kommen, dich zu holen, ist niemand mehr da, so der protestieren könnte, weil du bei allem anderen immer gesagt hast, es bin ja nicht ich, ich weiß, es bin ja nicht ich. Und ich denke, es gäbe eigentlich die Möglichkeit, zum Beispiel gegen diese Einschränkung der Meinungsfreiheit und gegen die Polizeigewalt sich auszusprechen, ohne dass man jeweils die Position derjenigen, die da irgendwie so benachteiligt werden, teilen muss. Darum geht es ja gar nicht im Sinne so von Niemöller, nicht wahr? Mhm. Aber auch da sieht man, dass so wenig eigentlich von dem, was ich mir immer erhofft habe, von der Erinnerungskultur, dass es so eine Sensibilisierung für Ausgrenzungen verschiedener Art gibt und natürlich dann in der heutigen Gesellschaft, dass man das übertragen kann, das, was sozusagen irgendwo angeblich gelernt wird in der Erinnerungskultur auf heutige Verhältnisse, davon ist so wenig da. Da ist so wenig Zivilcourage, da ist so wenig irgendwie davon. Das finde ich eigentlich extrem enttäuschend, weil das habe ich mir so anders erhofft.
Klingt frustrierend und trotzdem…
Nee, das, so soll das jetzt nicht sein.
Und genau deswegen will ich noch mal zum Abschluss gerne nachfassen, Charlotte Wiedemann. Sie schreiben viel von Begreifen und Respektieren. Was ist dann Ihre Botschaft, wenn man jetzt aus dem Gehörten praktische Handlungsanweisungen ableiten will? Was kann jeder, jede, der das jetzt hört, mitnehmen, um für mehr Pluralität zu sorgen?
Also ich denke, historische Verpflichtung bedeutet eigentlich heute an der Seite von Ausgegrenzten zu stehen, also von heute Ausgegrenzten. Und das in einer solidarischen Weise zu tun und aber auch natürlich jeder und jede auf die Art und Weise, die einem möglich ist. Und ich denke, dass eben auch das Viertel der Bürger und Bürgerinnen in Deutschland mit einem migrantischen Hintergrund sich durchaus irgendwie auf diese deutsche Gewaltgeschichte beziehen kann. Aber sie tun es eben anders. Und wir sollten irgendwie nicht dazu gezwungen werden, wie das neulich die Bundespräsidentin Julia Klöckner noch gesagt hat, dass es so eine Art Erinnerungsbefehl gibt und zu sagen, das ist auch deine Geschichte. Nein, es ist nicht deren Geschichte, aber es ist eine Menschheitsgeschichte. Und wenn man es den Leuten ermöglicht, sich darauf auch als eine Menschheitsgeschichte, eine universelle Geschichte zu beziehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch zu einem anderen neuen Konsens in Deutschland kommen könnten.
Sagt die Publizistin und Autorin Charlotte Wiedemann. Vielen Dank für Ihren Besuch im ZDK-Generalsekretariat.
Ich danke Ihnen.